Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich mega, dass ich heute hier predigen darf. Meine erste Predigt im Praktikum. Für alle, die mich vielleicht noch nicht gesehen haben oder noch nicht kennen, ich bin die Viktoria und ich bin jetzt schon einen Monat hier in Würzburg und noch 5 weitere oder 4, um ein Praktikum zu machen hier in der City Church. Und heute nehme ich euch mit auf eine unerwartete Reise. Und Christoph hat uns ja schon ein bisschen mit hineingeführt in eine Heldengeschichte und auch in die Geschichte vom Hobbit. Und wenn ihr hört, eine unerwartete Reise, war diese Verbindung oder Brücke auch ein wenig gewollt und vielleicht hat der eine oder die andere die Verbindung auch schon selbst gezogen. Es ist eine klassische Heldengeschichte. Höhen und Tiefen, wo der Komfort verlassen werden muss. Es Kämpfe gibt, Herausforderungen. Bilbo, der eigentlich das Auenland nicht verlassen will und auch eigentlich sagt, für Abenteuer haben wir hier keine Verwendung. Nein, danke. Das sagt Bilbo Beutlin eigentlich Gandalf, als er ihn eines Morgens überraschte mit den Vorbereitungen eines Abenteuers. Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr das ja mal ähnlich, vielleicht nicht so ein großes Abenteuer, wo ihr mit einem Drachen kämpfen müsst, sondern einfach ein Angebot, eine Aufgabe, die euch herausfordert oder überrascht und ihr einfach sagt, boah, nee, eigentlich fühle ich mich hier gerade ziemlich wohl, wo ich bin, in meiner Rolle, in meinem Job, an diesem Ort. Da geht es mir gut und jetzt auch so plötzlich, lass mal lieber lassen und ich habe wirklich gerade gar keine Lust drauf. Und ich kenne das gut. Ich hatte einige solcher Entscheidungen auch in meinem Leben, nach der Schule für ein Jahr ins Ausland diese Bewerbung abzuschicken. Also, ja, das ist schon ein Jahr irgendwie ein paar hundert Kilometer im Süden der Welt wohnen, ohne meine Familie, ohne mein übliches Zuhause. Und eigentlich befinden wir uns gerade in der Geschichte von Mose. Dieser hat uns da gerade schon mit reingeführt und ich glaube auch Mose kennt diese Gedanken. Boah, nee, eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf. Wir erinnern uns zurück, dass er eines Tages hinausging und sah, wie die Israeliten ihre Zwangsarbeiten verrichten mussten. Und ein ägyptischer Aufseher einen Israeliten schlug und da ist es wahrscheinlich mit Mose durchgebrannt oder was auch immer ihn motiviert hat, aber er brachte diesen Aufseher um und hoffte eigentlich, dass es nicht rauskam, was ja leider nicht der Fall war und dann war der Gedanke, okay, ich muss hier weg, ich muss fliehen, der Pharao will meinen Kopf. Bei dieser Flucht kam er dann in das Land Midian, wo er aufgenommen wurde vom Priester, vom Jitro und auch heiratete und auch einen Sohn bekam. Ich würde sagen, Mose hat sich ganz gut eingelebt nach Ägypten in Midian, hat Familie gegründet, hat seine neue Komfortzone, seinen neuen Place to be für sich ja aufgebaut. Was er wahrscheinlich nicht mehr so ganz im Kopf hatte oder vielleicht auch ein bisschen verdrängen und vergessen wollte, war, dass Israel immer noch unterdrückt wurde, immer noch Zwangsarbeiten verrichten musste. Und das waren seine Leute, weswegen er eigentlich einen Mord begangen hat. Aber den Gedanken, den hatte er erstmal nicht mehr. Mit wem er aber nicht so ganz gerechnet hat, war Gott. Aber auch das merkte Mose erst langsam und ging so Schritt für Schritt auf ihn zu. Denn wie so üblich startete sein Tag damit, dass er Schafe hüten musste. Er wurde Schafhirte und führte die Herde über die Wüste hinaus auf einen Berg. Und was ich ab hier in der Geschichte sehr interessant finde, ist, wie die menschliche Handlungsebene mit der göttlichen Handlungsebene aufeinander trifft, aber der Mensch davon gar nicht so viel mitbekommt. Denn wir haben gehört, als Leser und Leserin lesen wir, Gott, nee, Mose geht auf den Gottesberg, den Horeb. Ich glaube, für Mose war es einfach nur ein Berg erstmal. Er geht, führt seine Herde einfach raus und landet unbewusst auf dem Horeb. Horeb kommt aus dem Hebräischen und heißt nicht viel mehr als Ödnis oder Verwüstung, und viel mehr sah Mose da auch nicht. Es war Wüste und seine Herde war dort. Ihm ist aber nicht bewusst, dass er sich langsam aber sicher auf etwas Heiliges zubewegt. Denn als nächstes sieht er einen brennenden Busch. Und auch hier wieder, wir haben die Geschichte gelesen, gehört, lesen wir, es ist ein Bote bzw. ein Engel Gottes. Für Mose ist es erstmal nur ein brennender Busch. Und in der Wüste auch nicht so überraschend, es ist trocken, es ist heiß, da geht sowas schon mal einfach in Flammen auf. Das Einzige, was ihn jetzt ein bisschen stutzig macht, wenn er den Busch so beobachtet, ja, der verbrennt nicht. So, was ist denn da los? Und ich glaube, viele von uns würden auch sagen, ja, da gehe ich mal hin und gucke mir das an. Auf dem Weg zu diesem Busch ruft ihn eine Stimme. Mose, Mose. Und er antwortet, hier bin ich. Mose weiß nicht, wer ihn ruft. Aber auch wenn ich meinen Namen höre, drehe ich mich um und rufe so, ja, wer möchte was von mir? Aber er weiß zu dem Zeitpunkt nicht, mit wem er es hier gerade zu tun hat. Vielleicht dämmerte es ihm, als die Stimme dann sagt, halt, zieh deine Schuhe aus, denn das Land, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Heilig bedeutet immer, dass Gott da ist. Gott ist gegenwärtig. Und so war es auch später in der Zeit des Tempels. Die Priester mussten ihre Schuhe ausziehen, bevor sie das Heiligtum betreten haben. Denn Gott war dort gegenwärtig. Mose bewegt sich die ganze Zeit unwissend auf Gott zu. Der Horeb, der Gottesberg, die Gotteserscheinung in brennendem Busch und die Stimme, die ihn ruft. Erst als Gott dann sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da ist Mose klar, mit wem er es zu tun hat, wer ihm gerade erscheint. Und als ich das so gelesen habe und drüber nachgedacht habe, habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt. Vielleicht auch ein bisschen bloßgestellt zu sagen, boah, Mose checkt erst richtig spät, dass Gott hier gerade im Spiel ist. Und ich glaube, vielleicht kennt ihr es auch, ich habe das manchmal auch so, ja, bis ich gecheckt habe, was Gott alles in meinem Leben schon gemacht hat, wie viel Segen ich alltäglich eigentlich erleben darf. Und genau, ich merke das manchmal erst im Rückblick, wenn ich drüber nachdenke, ah, dafür habe ich, glaube ich, mal gebetet. Oder ich habe Freunde, ich habe eine Gemeinde, Gemeinderäume, Menschen, die um mich sind, die für mich alltäglicher Segen sind und dadurch normal werden. Da, wo Gott uns versorgt mit all diesen Dingen, treffen uns die Worte, wie sie Mose treffen. Ich bin der Gott. Und was ich richtig schön fand, ist, Gott sagt zuallererst, ich bin der Gott deines Vaters. Gott spricht Mose zuerst persönlich an, als persönlicher Gott, bevor er die Verbindung zu Israel macht. Gott sorgt sich erst einmal um Mose, um sich dann um sein Volk zu sorgen und seine Freiheit. Es ist ein Zuspruch Gottes an Mose. Aber ich glaube auch, dass es ein Zuspruch Gottes an uns ist. Ein Zuspruch, den wir auch manchmal brauchen, wenn dieser Segen, von dem ich gerade gesprochen habe, vielleicht auch manchmal ausbleibt. Oder auch Gebete, die wir sprechen, irgendwie gefühlt ins Leere gehen. Oder auch Dinge, die uns bevorstehen, die ungewiss sind. Prinzipiell sagt Gott, ich bin dein Gott. Und dort startet es. Das ist der Startpunkt. Vielleicht für unsere Motivation, aber auch für Moses ist das der Startpunkt mit Gottes Auftrag. Ich bin der Gott deines Vaters. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe mein Volk gesehen unter der Gewalt Ägyptens. Ich kenne seine Schmerzen. Ich will es aus Ägypten herausführen. Und nun geh. Ich will dich zum Pharao schicken, um mein Volk aus Ägypten herauszuführen. Gut. Mose ist jetzt auf jeden Fall klar, mit wem er spricht. Und als wäre das nicht wahrscheinlich schon Schock genug, zu sagen, dass Gott in dem brennenden Busch, bekommt er auch direkt noch eine Aufgabe dazu. Und nicht nur irgendwie eine kleine Aufgabe, so hier, mach dein Ding in Midian, sondern geh nach Ägypten, stell dich dem Pharao. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, was für Aufgaben ich so in meinem Leben übernommen habe. Vielleicht denkt ihr auch gerade drüber nach. Ich glaube, ich habe keine gefunden, die nur ansatzweise so groß ist wie die von Mose. Und ich kann mir das vorstellen, dass in Mose das Gedankenkarussell einfach losging. Zu dem Ort zurück, aus dem ich geflohen bin, in das Land oder zu der Person, die zuständig ist für das Leid der Israeliten, dieser Person sollte ich mich stellen. Und dann auch noch raus aus dem Ort, den ich zu meinem Zuhause gemacht habe, wo ich mich wohlfühle, wo meine Familie ist, es ruhig ist, ich meinen Alltag habe, ich mich wohlfühle. Und Mose zweifelt. Und ich glaube, das können wir sehr gut verstehen. Wir fühlen uns wohl, Komfortzone, da möchte ich nicht raus. Der Auftrag, den Mose bekommt, ist klar, aber einfach unerwartet. So überraschend, dass jetzt so ein Hin und Her zwischen Mose und Gott entsteht, wo Mose seine Zweifel ausdrückt und Gott ihm gut zuspricht. Denn das Erste, was Mose sagt nach dem "Und jetzt geh", geh zum Pharao, befrei mein Volk, sagt Mose, ja, aber wer bin ich denn? Wer bin ich denn, mich vor den Pharao zu stellen? Mose hält sich für ungeeignet, vielleicht einer solchen Ehre auch nicht würdig oder auch einfach nicht mutig genug, vor den Pharao zu treten. Doch Gott spricht ihm zu, hey, ich werde bei dir sein. Du bist nicht allein. Du brauchst nicht an dir zweifeln. Ich bin da. Ja, aber was ist denn, wenn die Israeliten fragen, wer mich schickt? So, was sage ich denen denn da? Was für eine Autorität bekommt Mose denn? Warum soll er gehen? Und Gott spricht, ich werde sein, wer ich sein werde. Sag den Israeliten, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt. Und das ist sein Name. Ich werde sein, wer ich sein werde. Gottes Name, dieses Jahwe, ist sowohl in der Theologie nicht ganz eindeutig, je nachdem, von welcher Sprache man her das denkt, aber auch für Mose war es nicht ganz eindeutig. Was vielleicht auch nicht gerade hilfreich ist in der Situation, sondern nur noch mehr Fragezeichen für ihn aufwirft. Ich habe mich jetzt am Hebräischen orientiert und da ist es dieses Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist eine futurische Bedeutung und sagt so ein bisschen etwas aus wie, wer ich bin, wird sich in Zukunft zeigen. Und es ist wahrscheinlich schon ein Hinweis darauf, dass Gott nicht so, wie er sich vorstellt, nur der Gott der Vorfahren ist, von Abraham, Isaak und Jakob, sondern sich auch als Gott seines Volkes erweisen wird. Ein Zuspruch, den Mose mitnehmen soll. Aber ich fand den Gedanken auch schön, dass es ein Zuspruch für uns ist. Geh weiter, starte und du wirst sehen, was ich machen kann, was ich in Zukunft sein werde für dich. Mose hört das und ist immer noch nicht überzeugt. Ja, klingt gut, aber so, wenn ich jetzt bei den Israeliten auftauche, was ist denn, wenn die mir einfach nicht glauben? So ein bisschen in der Art, okay, Gott, nehmen wir mal an, ich mache das eventuell doch. Ich gehe dahin. So, was sollen die denn denken von mir? Was, wenn sie mir nicht glauben, was ich sage? Und Gottes dritter Zuspruch sind weniger Worte, sondern eher Taten. Er zeigt Mose seine Macht durch Wunder. Mose hat seinen Hirtenstab dabei, den soll er auf den Boden werfen und es wird zu einer Schlange. Er soll die Schlange wieder greifen und sie wird zu einem Stab. Und nach jedem Wunder sagt Gott, tu dies, damit die Israeliten dir glauben. Ich glaube aber auch, dass es nicht nur um die Israeliten geht, sondern auch Mose bewusst werden soll, ich habe Macht, glaub mir, ich bin da, du bist nicht allein. Es sind drei Wunder, dieser Stab, dann die Hand, die Aussatz bekommt und wieder geheilt wird. Und wenn die beiden schon nicht reichen, um meine Macht, um Gottes Macht darzustellen, ja, dann nimm das Nilwasser und es wird zu Blut werden. Die Macht Gottes so nah am eigenen Leib zu erfahren, war für Mose, glaube ich, auch erstmal Schock. Das muss man auch erstmal verarbeiten. Aber es waren auch sehr starke Argumente, würde ich sagen. Sagen, okay, ja, Gott kann schon was, macht es aber schwieriger, Nein zu sagen. Und Mose will wirklich nicht gehen. Er möchte seine Komfortzone nicht verlassen und sagt, ja, Herr, ich kann nicht gut reden. Und auch seitdem du mit mir sprichst, ist es nicht besser geworden. Und Gott sagt, Mose, ich habe dich erschaffen. Ich habe den Menschen erschaffen. Ich habe den Mund erschaffen. Ich werde dir schon die Worte geben, die du brauchst. Glaub mir, ich bin da. Dieser Zweifel, der in Mose aufkommt und Gott immer wieder sagt, Mose, ich stehe ja sogar vor dir prinzipiell. Glaub mir doch. Ja, schick lieber jemand anderen. Alle vier Einwände hast du gut beantwortet, aber nee, ich mach das mit jemand anderen. Ich bin dafür nicht geeignet. Und Gott sagt, okay, Mose, dann du hast einen Bruder, den Aaron. Ich möchte ihn dir an die Seite stellen, der kann reden, alles andere machst aber trotzdem du. Du sollst nach Ägypten gehen. Nimm Aaron und es wird gut werden. Gott hat sein Volk im Blick. Sein Volk, was unterdrückt wird und was er in Freiheit bringen will. Und Mose stellt sich so ein bisschen dagegen. Er möchte nicht gehen, aber ich glaube, um Freiheit oder den ersten Schritt in die Freiheit zu wagen, muss man auch Aufgaben übernehmen, auf die man wirklich keine Lust hat. Und es ist ja auch nicht so, als würde Gott Moses Einwände nicht verstehen und er geht auch auf sie ein. Aber er fordert Mose gleichzeitig auch heraus. Er versucht ihn rauszulocken aus dem Gewohnten, raus aus seinem Komfort, raus aus dem, was er Heimat nennt gerade. Und Mose wusste ja auch, wie es den Israeliten ging. Er hat es mit eigenen Augen gesehen. Und er weiß auch bestimmt, dass das eigentlich ein guter Auftrag ist. Der war einfach unglaublich viel Mut erfordert. Und auch dieser erste Schritt zu sagen, okay, ich mach mich auf diese unerwartete Reise. Und schau einfach, was auf mich zukommt, weil letztendlich kann man das nie ganz sagen. Und vielleicht kennt ihr das. Ihr wisst, dass die Aufgabe oder das, was gerade ansteht, eigentlich gut für euch ist oder euch ein Stück in die Freiheit bringt. Und vielleicht wisst ihr auch, was dieser Freiheit entgegensteht und wollt aber diesen ersten mutigen Schritt noch nicht gehen. Lieber da bleiben, wo es gerade angenehm ist, wo es mir gut geht, wo ich mich wohlfühle. Und das ist auch angenehmer, das weiß ich, das stimmt. Aber dann bleibt es auch so. Dann auch in der Komfortzone, wo vielleicht nicht alles super ist, dann bleibt auch das, was nicht so super ist, einfach so. Und dieser erste Schritt erfordert unglaublich viel Mut. Aber wir haben auch die Zusprüche Gottes zu unseren eigenen Zweifeln. Du zweifelst an dir selbst, so wie Mose, ja, wer bin ich denn? Wer bin ich, das zu machen? Und Gott spricht dir zu, ja, aber ich bin noch bei dir. Ich werde bei dir sein. Oder du zweifelst an den Gaben, die du hast, so wie Mose. Ich kann nicht gut reden. Gott hat dich mit deinen Gaben gemacht und er wird dir Möglichkeiten geben, diese Gaben zu erweitern und zu nutzen. Oder du willst auch einfach nicht alleine gehen. Dann stellt er dir auch Menschen zur Seite. So wie er Mose, Aaron zur Seite stellt, habt ihr Menschen um euch rum. Schon allein in diesem Raum als Gemeinde gibt es Menschen, die für euch sind, die mit euch gehen, die euch begleiten in Dingen, die euch beschäftigen, wo ihr sagt, da, ich habe da was und ich möchte es schaffen. Dann nehmt euch Menschen, die euch nah sind. Sie werden euch zur Seite stehen. Mose macht letztendlich diesen ersten Schritt, diese Schwelle, wie wir sie aus der Heldengeschichte kennen. Er nimmt diese Aufgabe an, die Aufgabe, die er eigentlich nicht machen wollte, für die Freiheit des Volkes Israels. Er verlässt das Gewohnte, er verlässt seinen Komfort und startet diese unerwartete und auch ungewisse Reise. Und manchmal müssen auch wir diesen ungemütlichen Schritt wagen, ins Ungewisse, um der Freiheit einen Schritt näher zu kommen. Es ist nicht so, den Mut habe ich und dann bin ich frei. Es ist der Startpunkt. Es ist der Anfang mit dem Bewusstsein, aber dass Gott mit uns ist und er uns Menschen an die Seite stellt, um diesen Weg, um diese Reise zu machen. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.